Hallo und herzlich willkommen bei Random Horse Tales and Live Casualties, dem Podcast mit Katharina und Franziska. Kathi, wie geht's?
Ja, herzlich willkommen auch nochmal von uns beiden hier in die Runde in unserer allerersten Podcast-Folge. Mir geht's soweit blendend. Ich freue mich total, jetzt irgendwie die nächsten 45, 60 Minuten zu quatschen.
Wir sind optimistisch, dass uns der Gesprächsstoff nicht ausgeht, nachdem wir diesen Podcast schon 3 Jahre
planen.
Keiner hatte Zeit.
Beziehungsweise man genau. Muss sagen, es war zuerst ein Hirngespinst von uns beiden, weil ich glaube, es hat angefangen, dass wir uns längere Sprachnachrichten drauf gesprochen haben und irgendwann wurde es dann zu regelmäßigen Abmisst-Telefonat-Sessions während dem Abmisten.
Ja, genau.
Und dann war irgendwann so dieser Gedankengang zu sagen, okay, lass uns doch wirklich einen Podcast machen, oder?
Mal schauen, ob uns jemand zuhört. Genau. Ich glaube, wir müssen kurz was zum Setting sagen. Und zwar, wo bist du?
Ich sitze im schönen Südbayern, im Großraum Dillingen, Lauingen, also in Schwaben, im Schwabenländle.
Im Schwabenländle.
Bayerisch-Schwaben, aber wohlgemerkt, gell? Nicht im württembergischen Schwaben, sondern im Bayerisch-Schwaben. Also wirklich ganz im Süden von Deutschland. Und jetzt lass mal alle wissen, wo du denn gerade sitzt.
Ich bin in Dänemark, in der Mitte von Dänemark. Genau, und da bin ich vor fast 3,5 Jahren mit meiner Familie ausgewandert. Ja.
Crazy.
Genau. Bist du geboren? Augsburg in der Gegend?
Ich bin in Augsburg geboren und bin dann auch nie wirklich weggekommen, außer mal phasenweise während meines Studiums. Aber da habe ich auch nur nach Freising, also nördlich von München, gependelt und somit immer schon hier gewesen. Und bin aber total gespannt, was wir jetzt so in den nächsten Folgen auch von dir und deiner Dänemark-Auswanderungserfahrung und mit allem, was dazugehört, inklusive Kindersprache, so eine Integration dadurch zu machen. Ähnlich wie bei...
Meine Herdenintegration genau. In Dänemark.
Genau.
Ja, ich glaube, da gibt es auch wirklich viel zu erzählen und es interessiert, glaube ich, auch viele. Ich habe ja schon mal angefangen, das so ein bisschen auf Instagram zu teilen, aber komme da nie so richtig in den Flow rein, weil ich mich immer frage, ob ich nicht dann doch vielleicht ein bisschen überflüssig bin auf dieser Plattform. Aber ich glaube, dieses Gefühl kennt jeder, weil man irgendwie nicht der 375. Wir haben unsere Sachen gepackt und sind jetzt nach Dänemark gezogen. Account sein möchte.
Deswegen sind wir der 385. Account, der über
Pferde spricht. Genau, der ist ein Naja, ich denke mir, das ist ein bisschen wie Midlife-Crisis. Weißt du, was ich meine? So, wir sind jetzt ja beide so, du bist Anfang 30, ich bin Anfang 30, ich bin Mitte 30. Das ist vielleicht Teil der Midlife-Crisis. Siebträgermaschine, Rennrad fahren, Podcast starten.
Richtig.
Genau. Also deswegen denke ich mir so, vielleicht ist es das.
Checkboxen abhaken, um mal die Erfahrungen gemacht zu haben und mitreden zu können. Was denn da alles an Arbeit dahinter steckt.
Ja, genau. Aber erzähl uns mal ein bisschen was von deinen Pferden. Wie viele hast du? Weil darum geht es ja hier unter anderem in diesem Podcast. Es geht um Pferde, was so alles dazugehört, wenn man die Pferde in Eigenregie hält und...
Denn das tun wir nämlich im Übrigen beide.
Ja, das war Teil des Plans. Teil des eigenen Hofs war Pferde in Eigenregie haben. Aber es geht auch ums alltägliche Leben. Also es geht tatsächlich nicht nur um Pferde.
Was da dazu gehört, allen Vor- und Nachteilen, die das so mit sich bringt. Auch
was es so alles mit sich bringt.
Stallbetreiber-Dasein und sowas. Wir werden über das Thema Einsteller, Pferdepension, mal so einen Sichtwechsel einfach auf manche Dinge irgendwie ansprechen, uns angucken. Ja, weil wir beide Seiten kennen tatsächlich. Wir haben uns übrigens in einem größeren Pferdepensionsbetrieb kennengelernt und genau.
Der Kontakt ist nie abgebrochen.
Right.
Aber jetzt erzähl mal von deinen Pferden. Wie viel hast du? Was für Pferde hast du? Was machst du?
Genau, also ich habe momentan 7 Pferde hier bei mir im Stall stehen.
Kathi ist eine wilde Socke.
Ich muss manchmal überlegen, es waren auch schon 8, sind tatsächlich Fjordpferde, also tatsächlich auch wirklich aus Norwegen und aus Schweden zum Teil. So verbinden uns auch die ein oder anderen Abenteuergeschichten, wie ich eigentlich einmal einen Stopp auf dem Weg in den tiefen Süden von Norwegen zu dir machen wollte, aber dann leider gecrashed bin mit der Fähre und
sie fahren, als wäre der untergegangen. Das Wetter hat damals nicht mitgespielt.
Das werden wir mal in einer anderen Folge berichten, wie da so die Abenteuerreise war, mit einem Pferd von Norwegen nach Bayern zurückzufahren. Und genau. Auf jeden Fall 7 Pferde, Fjordpferde. Ich reite natürlich auch, so wie wahrscheinlich die meisten der Zuhörer. Bin da mittlerweile eher so in die klassische Richtung unterwegs. Habe nach wie vor regelmäßig auch Unterricht, gehe gerne mal ausreiten. Aber tatsächlich schlägt mein Herz eigentlich so seit fast 10 Jahren vermehrt für den Fahrsport. Die Pferde sind, also die erwachsenen Pferde, sind auch alle gefahren. Wir arbeiten gerade dran, einen Vierspänner aufzubauen. Sind jetzt diese Saison die ersten Turniere im Einspänner gestartet. Und ich freue mich da auf die weitere Reise, irgendwie mich weiterzuentwickeln. Mit verschiedenen Trainern. Pferde sind jetzt da. Jetzt fehlt ein bisschen die Zeit. Ich bin da optimistisch. Und ja, ansonsten man muss ja irgendwo auch das Geld herkommen, um den Spaß zu finanzieren. Deswegen gibt es natürlich, oder ich habe einen Vollzeitjob, der für die meisten auch eigentlich ausreichend wäre, aber damit mein Feierabend gut das genutzt
Pensum
ist.
Gedeckt ist.
Genau, und ich ausgelastet bin, stehe ich sehr früh morgens auf, miste den Stall, bringe die Pferde auf die Koppel, wieder zurück. Genau, reise dann meine 8-19 Stunden mit meinem Vollzeitjob und bin dann am Abend wieder mit den Pferden und bewege die und schaue, dass der Laden läuft.
Bei der Kathi muss man dazu sagen, dass die sich vor wie vielen Jahren? 3 Jahren? 4 Jahren?
3 Jahren, genau, 3,5 Jahren. Ja, fast schon.
Krass, wie die Zeit vergeht. Hat die Kathi sich einfach allein den Hof gekauft, den umgebaut und gesagt, so, genau. Du machst es jetzt selber.
Das wird auch nochmal wahrscheinlich, da werden wir beide nochmal drauf eingehen, wie so diese ganze Hofgestaltung, was da die Ideen waren und so die Backgrounds. Es war wirklich eine komplette Neuanlage eines Pferdebetriebs, eines Pferdestalls sozusagen. Es war hier gar nichts für Pferde ausgerichtet und genau, wirklich in Eigenregie alles umgebaut und inklusive Reitplatz, Paddock Trail. So leben die Pferde im Übrigen auch aktuell hier alle. Und genau, wurschtel mich jetzt aktuell so ein bisschen als One-Woman-Show durch meinen Alltag. Freue mich aber, dass ich seit kurzem auch einen Mann an meiner Seite habe. Der allerdings momentan noch so fast eine Stunde von mir entfernt ist, auch mit eigenem Hof. Und genau, da freue ich mich auf die gemeinsame Zukunft und bin gespannt, was uns da alles noch so erwartet. Und Franzi, jetzt erzähl mal ein bisschen was zu dir und deinem Leben, deinem Alltag. Wo befindest du dich gerade in deiner
Midlife-Phase? Bist richtig, du gerade? Genau. Ja. Nee, eigentlich glaube ich jetzt nicht so. In der Midlife-Crisis fühle ich mich echt überhaupt nicht. Ich lebe hier, also in Dänemark, wo wir für 3,5 Jahren hergezogen sind, lebe ich auf dem Hof mit meinen 2 Kids und meinem Mann. 2 Hunden, 2 Pferden aktuell und jede Menge anderen Hofgetier, Hühner, Enten, genau, manchmal auch Schweine.
Wirklich ein Schwein?
Ja, wir hatten schon mal 2.
Okay, das wusste ich gar nicht.
Doch. Also jetzt haben wir sie nicht mehr, aber...
Aber habt ihr dann vor, das auch zukünftig noch weiter auszubauen?
Ja, das ist ja eigentlich der langfristige Plan. Also es gehört ja auch zur Story dazu, wir haben oben ein kleines Airbnb und der langfristige Plan ist eigentlich, das hier so aufzubauen, dass es ein bisschen Ferien auf dem Bauernhof ist und man auch die, ich nenne es jetzt mal so, erzeugten Produkte von dem Bauernhof dann direkt hier kaufen kann.
Also so richtig Direktvermarktung mit Hofladen. Ja, ja, cool.
Genau, mega. Weil das ja einfach auch eine große Passion und inzwischen ein großer Teil von meinem Leben ist, dieses Selbstanbau und Selbsterzeugnis von Fleisch und Eiern und so weiter und so fort und allem, was dazugehört.
Dass man weiß, woher es einfach kommt.
Genau, das ist einfach so ein, wie soll ich das sagen, ein Riesenteil meines Lebens, weil ich unglaublich gerne koche und auch sehr gerne esse und einfach wahnsinnigen Wert auf qualitative, hochwertige Lebensmittel lege. Nichts liegt natürlich näher, als wie wenn sie aus eigener Produktion kommen. Das ist halt so mein absoluter Traum, um da so unabhängig wie möglich zu sein oder eben, wie wir es aktuell noch handhaben, aus sehr regionaler
Erzeugung, ja. Also
Erzeugung, genau. Aus regionalem Anbau. Also quasi, wir kaufen viel von unseren Nachbarn und das ist hier auch noch alles sehr...
Natürlich und...
Ja, hier läuft auch noch viel über ein Tauschgeschäft, so ein bisschen.
In Naturalien. Auch,
ja, genau. Hier wird noch viel in Naturalien gezahlt und das ist eigentlich auch ganz cool. Genau, und ich habe 2 Pferde aktuell und das sind 2 Warmblüter. Und die eine, die Lotti, begleitet mich jetzt schon 6 Jahre und die Donna knapp 4. Genau. Und mit denen bin ich gerade in so einer reiterlichen Findungsphase, wo die Reise hingeht und wie es weitergehen soll und reflektiere mich da gerade sehr viel und die Reiterei selbst.
Kann ich nachvollziehen, ja.
Ja, genau. Und bin ja so auch so ein Gegner von diesem... Ich hatte da heute auch eine Unterhaltung mit einem Bekannten drüber. Ich möchte mich da irgendwie auch nicht in so eine Schublade schieben lassen, weil ich glaube, keine Sparte der Reiterei ist perfekt und keine Sparte der Reiterei ist 100% richtig. Und es kommt immer so auf die Reiter-Pferd-Kombi an. Und ja, bin ich gerade sehr in einer Findungsphase und gehe aktuell keine Turniere und sehe mich da irgendwie in naher Zukunft auch überhaupt nicht drinnen, aber sag niemals nie. Also es kann schon mal wieder sein, dass ich in einer anderen Lebensphase da mehr Lust zu habe, aber aktuell passt es einfach nur in mein Lebenskonzept rein.
Und das finde ich total gut, dass wir gerade darüber irgendwie jetzt anfangen, vielleicht so ein bisschen zu sprechen, weil ich glaube, das kann irgendwie jeder Pferdebesitzer nachvollziehen oder die meisten, die vielleicht dann aktuell irgendwie gerade so, ne, an dem Thema Familienplanung dran sind, wo vielleicht dann auch die Karriere im Job im Fokus steht, wo man vielleicht einfach hier und da die Pferde zwar weiterhin, ne, die sind unverzichtbar und sind Teil des Lebens, aber nicht mehr so in diesem Fokus und den Mittelpunkt, wie sie vielleicht vor 10 Jahren noch waren. Und ich weiß nicht, bist du früher eigentlich Turnier geritten?
Ja.
Okay.
Schon mehr. Aber ich muss sagen, ich bin noch nie die mutigste Reiterin gewesen. Ich hatte zwar eine relativ große Klappe, aber nicht so viel dahinter. Und ich bin auch ich bin überhaupt nicht ehrgeizig. Null. Also liegt mir nicht im Blut. Was jetzt, glaube ich, für das Pferd wahrscheinlich auf dem Turnier recht angenehm ist, weil mein Ziel am Turnier war wirklich das Bare Minimum und es war nicht runterfallen.
Okay.
Das war mein Ziel am Turnier und ich glaube, deswegen wurde ich da auch nie wirklich erfolgreich. Ich habe alles.
Wobei deine Pferde ja da auch noch sehr jung waren, beziehungsweise die Leute.
Ja, ich bin immer mit jungen Pferden oder unerfahrenen Pferden gestartet und das war wahrscheinlich auch mal so ein bisschen das Ding. Also, ja, aber du hast gerade davon gesagt, so, sind die Pferde unverzichtbar? Also kannst du dir ein Leben ohne Pferde vorstellen?
Also dadurch, dass ich das ja schon auf einem sehr, ne, auch wenn das bei mir vielleicht auch gerade nicht der allerkrasseste Hauptfokus ist, aber irgendwie hat sich mein Leben halt schon immer jetzt dahin entwickelt und das war so mein Kindheitstraum irgendwann mit, keine Ahnung, zwischen 5 und 10 irgendwann mal den eigenen Ponyhof zu haben. Ich habe dann tatsächlich aus diesem Grund immer mit diesem Ziel vor Augen auch meine Studienrichtung in dem Bereich irgendwie gewählt. Ja, Agrar studiert, um das einfach fachlich total zu verstehen. Ich kann auch, was du vorhin gesagt hast, mit dem ganzen Thema Wertschöpfungskette kennen, die Erzeugung vor Ort zu haben. Ich kann das nachvollziehen, weil ich genau das alles schon irgendwie auch ja, am eigenen Leib gesehen, gespürt, miterlebt habe. Sprich, ne, wo kommt denn so ein Schwein eigentlich her, bevor es auf dem Teller landet und so.
Ja.
Und ich finde, das muss man auch wissen und raustragen. Und das wird bestimmt auch nochmal das Thema Landwirtschaft und alles, was dazugehört, für uns in den nächsten Podcast-Folgen mal Thema werden. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, also der Weg war irgendwie so vorgegeben, es war immer so mein Traum, mir diesen Wunsch zu erfüllen. Und es ist ein bisschen ausgeartet, muss man sagen, weil ich bin mit 3 Pferden hier auf den Hof gezogen. Und dann dachte ich mir, jetzt habe ich ja den Platz und schwupps waren es irgendwie 7. Natürlich auch mit dem Hintergrund oder perspektivisch zu züchten, das war auch das Ziel. Ich habe einen gekörten Deckhengst hier bei mir, 2 Stuten. Und ansonsten halt eben die Wallache, die für Turnier, ein bisschen Reitunterricht und so weiter halt irgendwie da sind. Und die sind Teil meines Lebens und ich habe jetzt einen Großteil auch schon wirklich über 10 Jahre und ich könnte die Pferde nicht mehr abgeben. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich der Fokus so ein bisschen in einen anderen Bereich vielleicht auch mal verlagert. So ganz ohne Pferde aber, glaube ich, könnte ich jetzt nicht leben. Einfach, weil ich es gar nicht anders kenne und gar nicht wüsste, was man sonst vielleicht noch so mit seiner Zeit und seinem Geld anfangen könnte.
Ja, das stimmt.
Ja. Und wie schaut es bei dir aus? Kannst du dir das vorstellen? Oder?
Es ist so lustig, weil du das jetzt gerade gesagt hast, so, ja, das ultimative Ziel im Leben war für mich einfach auch immer sowas wie jetzt zu haben, so die Pferde am Haus. Jetzt darf ich das ja total privilegiert im vollkommenen Luxus ausleben und wir haben eine eigene Halle und einen eigenen Reitplatz und das ist, wovon viele nur träumen. Und jetzt
auch ich das tatsächlich.
Ja. und jetzt habe ich das so und um Gottes Willen, wir haben dafür viel geschuftet, dass das jetzt so ausschaut, wie es aussieht. Aber jetzt denke ich mir manchmal so, oh, es gibt halt auch noch andere Dinge im Leben und ich merke schon, wie meine Prioritäten von dem, oh, ich möchte einen Pensionspferdestall hier haben, geschiftet sind über die letzten 3,5 Jahre zu. Ist das, wo ich meinen kompletten Fokus im Leben drauflegen will? Oder möchte ich was Produktives zur Gesellschaft beitragen mit dem, was ich hier habe? Also das ist so...
Und ein bisschen Seelenfrieden.
Ja, auch Seelenfrieden, klar. Also das ist Einstellerthema, das ist ja nochmal ein ganz anderes Thema für sich. So auch diese Sache, Pferde sind total cool und toll und was weiß ich nicht alles, aber ich trage jetzt ja auch nicht aktiv was damit zur Gesellschaft bei, sondern es ist ja ein sehr großes Luxusgut, das ich hier besitze. Also um es plump zu sagen, wenn ich eine Kuh habe, könnte ich entweder das Fleisch verkaufen oder die Milch.
Mhm.
Mit einem Schwein könnte ich, also ne, wir können das jetzt so Ewigkeiten weiterspielen und das sei jetzt mal dahingestellt, ob ich vegan bin oder sonst irgendwas, aber... Ja, und deswegen, da reflektiere ich schon sehr, sehr, sehr viel, inwiefern ich den Reitsport, also wieder weiter eine Rolle hat in meinem Leben. Aber ich kann es auch voll verstehen, weil irgendwie seitdem ich 5 bin, sind Pferde mein Leben. Aber es ist irgendwie so langsam, jetzt mit Mitte 30 fange ich an, das Ganze zu reflektieren, wo ich mir so denke...
Also genau, und ich glaube, man fängt vielleicht auch hier und da mal an, so dieses ganze Konsumverhalten rund um das Thema irgendwie kritisch zu hinterfragen.
Ja, das, und es nimmt halt auch einfach viel Zeit ein, also diese Pferde. Und das ist das, worauf ich heute so ein bisschen raus wollte, ist dieses Thema so, wie bei dir auch, also dieses, so ein Hof ist, wenn du dich, glaube ich, mit 100% dafür entscheidest, ist es halt einfach... ein Lebensprojekt. Also ich bin zwar immer noch der Meinung, wenn es einem nicht taugt, kann man sowas verkaufen und gut ist, aber dennoch, während man da ist und während man auf dem Hof lebt, ist es halt einfach eine ständige Arbeit und ein ständiges Optimieren oder Reparieren oder wie auch immer.
Kann man nicht dranbleiben.
Genau, alles andere tritt halt so ein bisschen im Hintergrund und für uns zum Beispiel steht jetzt halt hier im Haus ja, jetzt eigentlich dann gleich nach Neujahr, der Umbau des Wohnzimmers an. Und es ist halt einfach so, dass das alles hier zu stemmen, muss man sehr viel oder müssen wir, dürfen wir, können wir sehr viel in Eigenleistung machen. Aber während wir jetzt dieses, ich bin da vielleicht auch so ein gebrandmarktes Kind, nachdem wir hier hergezogen sind, haben wir sehr viel relativ schnell umgebaut und auch das muss man ganz ehrlich sagen, viel zu viel auf einmal gemacht. Und ich bin bei so Umbauarbeiten zwischen so einem gebrandmaltes Kind, weil wir waren danach erstmal völlig durch. Mhm. Und denke mir halt dann schon so, ich bin derzeit kein Pferd geritten, ich habe nichts gemacht. Wie gehe ich das diesmal an? Und wenn wir jetzt diesen Umbau hier im Wohnzimmer haben, der bestimmt auch, also der einfach viel Eigenleistung abfragt, sonst ist es, das muss man finanziell sagen, einfach nicht machbar. Und ja, auch viel Zeit halt, also dadurch einfach. Also es, wir werden diejenigen sein und hier wahrscheinlich Sand drin schaufeln und dann jemanden haben, der uns hilft. Aber was ist in der Zeit mit den Pferden? Und jetzt war meine Überlegung, die kam mir erst heute, ob ich sage, gebe ich meine Pferde in der Zeit ab in Beritt. Und wie viel meiner Pferde hole ich wieder zurück?
Ja, heißes Thema.
Hot also topic. Erstens, es ist ja schon mal, muss ich ja mal sagen, es ist eine, muss man ja auch ein bisschen rechnen, weil wenn ich sie in Beritt abgebe, zahle ich ja auch dafür. Könnte ich mir aber auch vielleicht für das gleiche Geld jemanden leisten, der sozusagen anstatt mir hier den Sand schaufelt. Also man sollte das, glaube ich, sich schon gut überlegen. Andererseits fehlt halt einfach meine Arbeitskraft und auch energietechnisch ist so, sind solche Projekte hier am Hof immer sehr energiezerrend und ich habe halt auch noch zwei kleine Kinder, für die ich auch da sein muss. Und ich weiß, dass meine Energie dann so niedrig ist, dass ich mich 100% auf meine Pferde konzentrieren kann. Und auch wenn sie hier am Hof stehen, ist es pro Tag 3 bis 4 Stunden, bis ich gemistet habe, alle versorgt habe und sie dementsprechend ausgelastet habe.
Man ist dann ja auch genau. Tatsächlich oft am Abend irgendwie unzufrieden, wenn man das nicht so zufriedenstellend geschafft hat. Ja, also
ich bin mega unleidlich, ja. Habe ich meine Pferde nicht gemacht.
Ja.
Also nicht oder nicht so ausgelastet wie... Die haben bei mir 2 Tage die Woche frei, weil die einfach viel draußen stehen und es ist alles fein. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich so, wenn ich weiß, ich habe sie nicht geschafft, weil irgendwas dazwischen gekommen bin, bin ich mega unleidlich, aber bin auch dann abends so, nee, jetzt ist halt dann auch schon zu spät, so ungefähr. Aber das, da komme ich halt mir ja so selbst nicht aus dem Weg oder ja, stehe ich mir selbst im Weg so rum. Und deswegen war das halt so die Überlegung. Und dann denke ich mir halt auch so, sind 2 Warmblüter das, was ich langfristig haben will oder auch nicht? Oder
bringe ich dir mal ein Fjordpferd mit?
Ein Fjordpferd vorbei. Nee. Ja, genau. Also generell, ich hatte schon Erfahrungen mit Beritt. Ich habe noch nie ein Pferd in Beritt gegeben. Mhm. Aber ich hatte schon öfter Hilfe im Sinne von an dem Stall, wo wir auch zusammen standen, hatten wir eine sehr kompetente Stall, die uns, ich glaube, die auch mit den Pferden geholfen hat und die habe ich öfter in Anspruch genommen. Also so in dem Sinne hatte ich das schon, aber ich habe noch nie ein Pferd
wirklich weggegeben.
Ja,
wo man dann auch sagt,
nie gemacht.
Das Pferd verlässt dafür den Stall und ich glaube, da muss man so ein bisschen, wenn man dieses Fass Beritt mal aufmacht, irgendwie differenzieren. Ja, was verstehen wir unter Beritt oder was verstehst du jetzt unter Beritt? Ich habe jetzt verstanden, dir geht es halt schon auch so ein bisschen drum, eine Entlastung zu haben in der Zeit, für dich einfach, ja, und ich glaube, da gibt es ja verschiedene Phasen.
Aber auch mal mental.
Ja, einfach mal nicht mehr diese, was muss ich jetzt alles noch mit den Pferden, und ich meine, das ist ja nicht nur diese tägliche Arbeit und ehrlich gesagt, das Misten ist am Tag das Geringste, es geht und
das Füttern, ist aber ja. Bei mir auch so, ja, also die Stallarbeit und so, da habe ich überhaupt kein, also natürlich geht mir das manchmal auf den Senkel, ja. Wenn du dann halt da in der Box stehst, ja. Und dann irgendwie die Kackebolle rauspopelst.
Aber es ist oft auch einfach Entspannung, man kann nochmal so ein paar Gedanken sortieren oder eben Podcast hören.
Also das ist wirklich so der geringste Teil, so dieses vielleicht ist da auch mein Anspruch zu hoch, ja. Werde ich denen gerecht, mache ich es richtig.
Ja, und dann auch die ganzen Termine, die drumherum halt immer anfallen, so mit den Pferden, finde ich. Also ich meine, wenn man dann die Pferde am Stall stehen hat, dann muss man sich drum kümmern, dass irgendwie Heu da ist, dass Einstreu da ist, dass der Mist abgeholt wird, dass man Kraftfutter irgendwie organisiert. Und dann kommen natürlich die ganz normalen Routine-Termine noch dazu, wie Hufbearbeitung, / Hufschmied, Impfen und so weiter und so fort. Und all das würde ja in der Zeit eines, ich sage jetzt mal, Beritts, den man irgendwie extern macht, wegfallen. Dieser ganze Mental Load, der da drumherum noch irgendwie so ist, ja, oder Deckenmanagement und all das, was man halt hier und da im Hinterkopf hat und was einen irgendwie immer so durch den Tag verfolgt, kann man dann irgendwie mal auslagern, abgeben. Und ich persönlich kann deinen Gedankengang total gut nachvollziehen. Ich hatte auch schon das ein oder andere Pferd zum Beritt beziehungsweise zum Fahren. Auch
beim Fahren?
Genau.
Befahren?
Befahren, vermutlich, ja. Auch schon über einen längeren Zeitraum, also weit über ein halbes Jahr. Und ich habe super Erfahrungen gemacht, können wir später vielleicht mal nochmal drauf eingehen. Genau, und ich früher, noch vor 10 Jahren, wäre das für mich überhaupt keine Option gewesen, jemals ein Pferd aus meiner Obhut, aus meinen Händen zu geben. Aber auch das hat sich irgendwie gewandelt, vielleicht auch, weil man mehr Pferde hat. Und
Gut, jetzt hast du 7 und ich habe 2. Also das ist schon nochmal, also generell muss man sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen, sind sowohl 2 Pferde wie auch 7 Pferde einfach schon mal eine Ansage in der heutigen wirtschaftlichen Lage. Also wenn man das, ich sag's auch immer wieder, 2 Pferde in Vollpension wären für mich auf Dauer nicht tragbar gewesen. Ja.
Also für mich auch auf keinen Fall. Und deswegen, wir wollen vielleicht an der Stelle auch einfach nochmal so betonen, ja, das ist wirklich ein Privileg, dass wir hier...
Also allein dieses Thema, ja, dass ich mir Gedanken darüber mache, ob ich meine Pferde jetzt halt für ein paar Monate im Beritt gebe oder nicht, dass ich darüber nachdenken darf, ist, wie du richtig sagst, ein Privileg. Ja. Ein Aber danach würde alles relativieren. Es ist so.
Genau, es ist so.
Deswegen... Wie du richtig sagst, vor 10 Jahren wäre das für mich auch überhaupt nicht in Frage gekommen oder so, weil da ich auch in so einer Bubble war, wo if you don't do it yourself, ja, es ist ungefähr auch nicht richtig. Inzwischen bin ich mir aber so, ich denke mir halt so, wenn du jetzt halt ein Haus hast und du hast jetzt nicht gerade einen Mann, der Elektriker ist, dann rufst du, wenn du eine Steckdose installiert brauchst, einen Elektriker.
Ja.
Und wenn du, keine Ahnung, jetzt den Dachdecken möchtest, dann kommt der
Dachdecker.
Oder? Dachdecker. Und dann denke ich mir so, okay, gut, aber wenn ich jetzt Hilfe mit meinem Pferd brauche oder halt eine, ja, ich brauche im Endeffekt Hilfe, dann ist es ja auch nichts Verwerfliches, wenn man halt einfach sagt, okay, gut, ich hole mir Hilfe oder ich gebe mein Pferd zu jemandem, der mir dann in der Situation hilft. Und ich bin kein Profi und deswegen denke ich mir so, wenn ich die richtige Person gefunden habe, die das mit einem fairen Ansatz macht oder mit dem Ansatz, der mir als fair erscheint, dann ist es ja mehr als gerechtfertigt, sowas zu tun.
Und dann ist es ja nicht nur eine Entlastung für dich in dem Moment, dass die Pferde aus dem Stall sind oder ne, man so den Kopf und die Hände frei hat, in der Zeit was anderes zu machen.
Aber um ehrlich zu sein, ich glaube, ich sehe mich auch gerade einfach mal so nach einem Break. Also ich mache das jetzt, seit, wie du richtig auch sagst, so seit... I don't know.
Lang. Sehr lang.
Vielleicht schon Pferde habe. Aber ich hatte immer Pferde und ich habe das auch echt immer gern mit Herzblut gemacht. Und auch nachdem ich meine alte Stute verkauft habe, dann dachte ich erst, ich möchte einen Break, war aber eigentlich überhaupt nicht dafür bereit und ich wollte eigentlich was anderes. Und dann ging es sofort weiter.
Ja, genau. Das läuft ja, also wirklich 365 Tage im Jahr ist man Pferdebesitzer und mit diesen Themen irgendwie konfrontiert.
Und ja. Und ja, inzwischen bin ich ein entspannter Pferdebesitzer.
Ja.
Also wirklich sehr entspannt. Ja. Da gab es auch schon mal andere Zeiten, also wo mich...
Ich glaube, das sind wir mittlerweile beide und
ja,
also wir sehen so, auch mal über das eine oder andere hinweg.
Ja, also wie du richtig sagst, so, ja, darüber hinwegsehen, aber es ist, man wird mit Dingen entspannter und manche Dinge... behebt, also das klingt, da muss man das echt vorsichtig sein, behebt auch die Zeit.
Ja.
Es ist manchmal einfach so, also du kannst nicht immer, also was ich hier für ein Hypochonder war, als ich hier angekommen bin, obwohl ich davor auch schon wieder entspannter war, weil ganz früher war ich noch schlimmer. Also selbst im Einstellbetrieb war ich da, vielleicht hatte ich aber ein Montagsmodell.
Man sammelt halt auch einfach Erfahrungen und wird, glaube ich, dann über die Erfahrungen auch entspannter, weil man halt weiß, okay, nicht jede Schramme und jeder Kratzer ist irgendwie jetzt gleich lebensbedrohlich und macht das Pferd unreitbar oder wie auch immer. Und
ich glaube, es liegt aber auch daran, weil du so viel Zeit mit deinen Tieren verbringst. Vielleicht stecke ich auch in der Ehekrise mit meinen Tieren, mit meinem
Weil man sie besser kennt vielleicht auch einfach, weil man die...
Ja, also so
voll. Man lebt ja mit denen, wir beide.
Du siehst ja Dinge, die siehst du sonst nicht.
Ja.
Also... was die so für Marotten haben oder so, das ist so, das kriegst du ja nicht mit, wenn du an einem Pensionsstall bist. Genau. Also ich befinde mich wohl in der Ehekrise mit meinen Pferden und möchte gerne in Paarberatung gehen. Und meine Lösung ist Beritt.
Ich finde es total gerechtfertigt, sich darüber Gedanken zu machen und am Ende des Tages ist es ja nicht so, dass die Pferde dann erstmal dir eine Entlastung bringen, wenn sie weg sind, sondern im besten Fall profitieren sie ja tatsächlich auch noch davon, weil sie zu jemandem gehen, der einfach das vermutlich hauptberuflich macht und der Dinge vielleicht anders und auch besser macht. Und ich bin da auch so...
Objektiver.
Dass, genau, objektiver, mit weniger Emotionen, der sich...
Ja.
Ja, so. Und
der Sache annimmt.
Genau, der auch nochmal eine Einschätzung vielleicht zu dem einen oder anderen Thema mitgeben kann. Und ich kann nur von meinen Erfahrungen jetzt einfach berichten. Ich bin unendlich dankbar. 2 Pferde hatte ich zum Fahren schon weg.
Aber einen hattest du nicht einmal in Deutschland.
Genau, sie waren beide in Norwegen. Und das war natürlich auch nochmal spannend, weil sie einfach super weit weg waren. Also ich konnte halt nicht mal eben hin. Ich bin irgendwie in dem halben Jahr einmal zwischendurch nach Oslo geflogen und habe jetzt in dem Fall den Hengst mal besucht und geschaut, dass halt alles irgendwie passt. Aber ich hatte einfach auch gute Referenzen über die Trainerin oder die Ausbilderin. Und sie hat mich wirklich täglich mit Updates auf dem Laufenden gehalten. Wir hatten da so eine Facebook-Gruppe, wo es halt immer drum ging. Und das war wirklich total schön. Und mich hat sie jedes Mal gefreut, wenn ich da irgendwie Post oder halt ja, Nachrichten ja. Aus Norwegen bekommen habe. Und bin damit ja selber gewachsen, weil ich mir dachte, okay, und das war nicht immer einfach. Das war irgendwie der Winter... 22 auf 23 oder 23 auf 24.
Ist war das in dem Winter, wo du Monark auch Monark war da in...
Der war zuerst dort, genau. Und aufgrund dessen habe ich den Vinja, also den Hengst, dann auch da quasi zum Fahren hingegeben. Und es war natürlich schon nochmal eine andere Nummer mit einem Hengst und so. Das musste man natürlich auch vorher abklären, ob das überhaupt funktioniert dort von der Haltung und so. Und es war aber alles okay. Aber ja, es war ein junger Hengst, der 2,5-3-jährig über den Winter in Norwegen bei minus 25 Grad, wo es irgendwie 18 Stunden am Tag dunkel ist, bewegt wurde, gut bewegt wurde, gedoppel-launched wurde, viel ins Gelände ging und so weiter. Und ja, ab und zu kamen mal so die Anrufe, wie mach mal weiter, so. Der fordert uns ganz schön, ist ein ganz schöner...
Oder macht man sich halt schon Gedanken, wenn das halt schon Profis sagen.
Ja, und wir haben uns ja immer auf Englisch auch verständigt. Das war natürlich dann nochmal so eine andere Nummer. Und die meinten halt schon hier und da mal so, ja, are you sure to manage this guy at home und so. Und normalerweise sollten halt jetzt junge Frauen nicht unbedingt dann solche Pferde haben und so. Aber ich habe immer drauf...
Als ob was damit zu tun hat, ob du männlich oder weiblich bist.
Man munkelt ja, dass es so ein bisschen auch am Geruch und an den Hormonen liegt, wo die Hengste dann vielleicht doch hier und da mal abfahren. Aber ich habe immer darauf vertraut, dass es klappt. Und am Ende, klar, haben wir dann auch, als er zu mir gezogen ist oder ich ihn geholt habe, wurde die Haltung natürlich stetig verbessert. Der kommt bei mir viel mehr raus. Das ist halt in dem Berittstall oder Fahrstall, ne, wo halt die Pferde punktuell da sind, vielleicht nicht unbedingt möglich. Das ist vielleicht auch noch so ein Thema. Was erwartet man sich dann vor Ort von der Haltung? Ich glaube, vielleicht deine Pferde sind ja aktuell auch viel draußen, viel in ihrer Herde unterwegs. Wäre das für dich...
Also in ihrer Herde, sie sind zu zweit.
Ja.
Aber gut, 2 is a party. Oder 3 sind eine Party.
Ja.
Irgendwie so geht's. Aber sie sind halt aktuell zu zweit. Ich muss sagen, für mich, ich habe mich da im Mai von meinen letzten Einstellern getrennt, weil ich das für mich gebraucht habe, diesen Cut da weg von diesem Thema und mehr hin zu diesem Airbnb. Und seitdem geht es meinen Pferden besser und mir geht es auch besser, weil endlich Ruhe reingekommen ist. Und es ist halt einfach total schwer, wenn du... Ich kann einfach über viele Dinge nicht hinwegsehen, wenn du deine Pferde Teil einer Einstellerherde sind, was halt bei unserer Größe vom Hof einfach kaum anders machbar ist. Ja. Also ich kann nicht 28 Felder machen für irgendwelche Pferde mit Heuraufen und tralala. Oder was heißt können vielleicht schon, aber ich hatte mir halt das einfach vorgestellt, das in der großen Herde zu machen. Und
dein Stallkonzept sagt halt auch, ne, war halt für genau Herdenhaltung genau, also, vorgesehen und nicht Einzelhaltung
ja,
auf Paddocks.
Und nicht Einzelhaltung und es war halt einfach viel Fluktuation da und deswegen, naja, gut, long story short, sie sind zu zweit und gehen halt aktuell viel raus. Also trotz des dänischen Winters sind die ihre 12, 13 Stunden draußen und das ist für mich immer noch nicht die optimale Haltung, weil ich sie gerne komplett draußen hätte. Man muss aber auch hier, jedenfalls in der Gegend, wo wir sind, in Dänemark, immer so ein bisschen das Wetter mit Bedenken, dass einfach sehr, sehr rau und sehr windig und sehr nasskalt ist. Und das finden die einfach nach einer Zeit auch nicht mehr witzig, vor allem, wenn die noch keinen Unterstand draußen haben. Nichtsdestotrotz ist mir bewusst, dass nicht jeder Brittstall diese Haltungsform bieten kann, wie ich es jetzt biete. Also oft sind nicht genug Flächen da für alle Pferde. Und ich glaube, man muss da halt schon realistisch sein. Also ich würde meine Pferde nirgendwo hingeben, wo die jetzt 24 Stunden in der Box sind. Aber wenn das Training adäquat gestaltet ist und die für einen gewissen Zeitraum vielleicht auch, was weiß ich, alternativ mit einer Führanlage oder so noch zusätzlich bewegt werden und dann rauskommen.
Ja, dann kann man, glaube ich, über die eine oder andere Stunde
Weide genau. Oder und Paddock. Das ist halt auch so, du schickst ja die Pferde dorthin, dass die was tun. Und ich glaube, meine Pferde überarbeiten sich aktuell bei mir nicht. Und Gott weiß, vielleicht sind sie auch ganz froh, wenn sie vielleicht 2 Stunden mehr in der Box stehen und einfach ihre Ruhe haben, weil sie sich ein bisschen ausruhen wollen.
Ja.
Weil ich glaube, da werden die sich, da würden die sich umschauen.
Ja, vermutlich. Und wäre das aber dann jetzt für dich, also wenn du vom Beritt sprichst, du würdest dann schon den Vollberitt andenken. Also weil man kann ja beim Beritt unterscheiden. Also ja, einerseits haben wir ja den Beritt, wenn das Pferd bei einem am Hof oder im Pensionsbetrieb steht, wo man sowieso eingestellt ist oder jetzt bei uns, dass eine Trainerin einfach kommt, das Pferd 1-2 Mal in der Woche arbeitet, entweder in Form von wirklich Reiten oder anderweitig trainiert, Bodenarbeit, Longe, Doppellonge, wie auch immer. Wir sprechen ja jetzt aktuell von wirklich externem Beritt und ich glaube, da kann man ja nochmal unterscheiden zwischen Teil- und Vollberitt. Das heißt, Vollberitt ist ja meistens so 5 Tage die Woche, wirklich 1-2 freie Tage. Oder würdest du eher so dieses Konzept Teilberitt bevorzugen, wo du dann vielleicht 1-2 Mal in der Woche mit dazu hinkommst, Unterricht bei dem Trainer dort vor Ort hast? Wahrscheinlich ist Dänemark jetzt nicht so dicht besiedelt, als dass man da mal eben dann schnell den Top-Ausbildungsstall in der Nähe hätte. Weiß ich jetzt nicht, wo du das machen könntest, aber für dich wäre wahrscheinlich eher jetzt das Thema Vollberitt
im Kopf. Ich bin in der Planung schon ein bisschen weiter.
Okay. Gibt es denn schon konkrete?
Ja, ich habe jetzt mit 2 Kontakt. Und die sind beide, also die wären beide in Deutschland, also im Norden von Deutschland.
Okay.
Aber halt beide auch so, dass ich da jetzt, die einen, da sagt, da könnte ich, weil ich da auch Bekannte in der Gegend habe, da könnte ich übers Wochenende mal hinfahren und ein bisschen Unterricht mitreiten, aber auch nicht jetzt jedes Wochenende, sondern es würde wirklich, wenn dann, um Vollberitt gehen.
Ja, okay. Genau. So, dass man einfach auch sorglos ist und nicht dann wieder, weil dann hat man ja wieder eine Baustelle in der Woche, wo man irgendwie...
Nee, also wenn ich das mache, dann ist es, ich gebe die ab und ich kann inzwischen da auch, ich bin da ein totaler Bauchgefühl-Mensch und ich muss sagen, mein Bauchgefühl hat mich bis jetzt selten im Stich gelassen. Wenn das für mich passt, dann kann ich da inzwischen auch abgeben und sagen, okay, ihr macht das und wenn irgendwas ist, bitte ruft mich an, wir klären das und... fertig. Für mich wäre das aktuell nur die Lösung in Vollberitt. Ich muss auch sagen, mein Netzwerk hier in Dänemark ist zwar schon relativ gut, aber ich habe jetzt niemanden so im Kopf, wo ich sagen würde, yo,
da hat man
du machst es jetzt, was weiß ich, für 3 oder 5 Monate, wo ich sage, das würde passen.
Spannend, aber wann würdest du sie dann weggeben? Jetzt irgendwie dann noch während dem Winter oder dann erst zum Frühling hin?
Nee, ich glaube während dem Winter.
Ja.
Also wenn, dann zeitnah, weil...
Das ja auch tatsächlich die harte Zeit ist.
Ja, also ich denke mir so, das ist jetzt hier schon ganz cool alles.
Ja.
Aber letztendlich stehen die halt auch viel im Dunkeln draußen an der minimal beleuchteten Heuraufe. Und das ist ja auch noch ein Projekt, das wir... jetzt im Frühjahr angehen wollen, ist, dass sie eben draußen eine Weidehütte bekommen und gegebenenfalls, so Gott will, ein Teil vom Paddock, also von der Wiese befestigt wird, dass das halt, diese Haupttrampelpfade einfach nicht mehr so matschig sind für, dass ich jetzt dann vollen Sandpaddock draus machen, da muss ich erst Lotto gewinnen, das geht nicht. Genau, aber dass es zumindest so ein bisschen angenehmer wird. Und wir haben ja hinten einen Offenstall, also das wurde ursprünglich mal als Offenstall genutzt. Wir haben das ja mal als Aufzucht genutzt. Und das war auch tatsächlich recht geil, weil die hatten dann eben diese Liegefläche und sind dann auf so einen betonierten Paddock und dann auf die Wiese gegangen. Also für die Jungen war das super, weil die dann eben unterschiedliche Böden, bla bla bla. Aber da kommt eigentlich die eine Stute von mir mit diesem betonierten dauerhaft so viel nicht klar. Mhm. Und langfristig sollen da eigentlich auch Kühe rein.
Ja, für dein Direktvermarktungsprojekt.
Ja, wenn ich dann Käse mache.
Oh, stark. Ja, find ich gut. Man muss ja immer neue Projekte haben, wenn
ein YouTube-Video und ich mache dir Camembert, ist kein Problem.
Ja, Hammer. Voll gut, ich bin die erste Abnehmerin. I promise.
Nee, aber das ist so der Plan und deswegen...
Ja.
Also das ist immer so, weil auch viele so sagen so, ja, du hast ja und so, aber es funktioniert halt nicht immer alles so, wie man sich das wünscht. Also mein Traum wäre es auch, dass meine Pferde mehr draußen sind um diese dunkle Jahreszeit, aber deswegen denke ich mir so, wenn ich sie weggebe, wäre es vielleicht jetzt nett, wenn ich sie vielleicht, ja, weil ich denke mir, vielleicht stehen sie auch schöner, vielleicht 2 Stunden weniger draußen, aber dafür auf einem Sandpaddock wie auf meiner Wiese, aber sie sprechen nicht mit mir, deswegen kann ich jetzt auch nur schwer feststellen.
Und es ist, glaube ich, total legitim zu sagen, man muss ja auch nicht immer der Sklave seiner Pferde sein. Das finde ich, wenn es dann nämlich so weit ist, ist es irgendwie grenzwertig und ich kenne viele auch in meinem Freundesbekanntenkreis, die sich über die letzten Jahre wirklich tatsächlich versklavt haben für die Pferde.
Ich glaube, es gibt ganz viele, die da...
Von Verletzten, von kranken Pferden, die irgendwie 3, 4, 5 Mal am Tag Medikamente, bedampftes also, Heu, all sowas benötigen.
Don't get me wrong, ich finde es total toll und wichtig und so weiter und so fort. Was ich manchmal hier in Dänemark sehr genieße, ist, ich kann jetzt nur von meiner Version von Dänemark sprechen und in dem Umfeld, in dem ich mich aufhalte. Ob das jetzt auf ganz Dänemark zutrifft, kann ich nicht sagen, aber in dem Umfeld, wie es hier ist, dass dieses Pferd manchmal mehr als Pferd betrachtet wird und nicht so sehr als, ich will nicht vermenschlicht sagen, aber ja, dass da manchmal nicht so ein harter Aufriss gemacht wird und es aber den Pferden nicht schlechter geht als manchen Pferden,
die,
weiß nicht, ob man das schön verpacken kann, was ich jetzt sagen will. Also wie du es richtig sagst, so dieses Versklaven. Und da kommen wir ja eigentlich zum nächsten Punkt. So, inwiefern muss ich das mitgehen? Inwiefern muss ich mich finanziell aufopfern? Also, ich habe mal Ja gesagt zu einem Pferd, aber es ist halt auch völlig okay, wenn man irgendwann sagt, ich bin an meinem finanziellen Limit angekommen, bis hierhin und nicht weiter. Es gibt halt auch einfach noch eine Wohnung zu bezahlen und ein Auto und so weiter und so fort. Oder wenn es halt einfach nicht das passende Match ist, dass du sagst, okay, gut, also wir haben das jetzt versucht, aber für mich passt das nicht und eventuell auch
mal über das Thema Pferd abgeben nachdenken.
Ja, und dann sagt halt so, also entweder ich kann es mir finanziell nicht mehr leisten, was, glaube ich, im Moment bei vielen ein großes Thema ist.
Und ich glaube, auch darüber können wir mal bestimmt eine komplette Folge fast füllen, über ne, Pferde abgeben, Pferde verkaufen, aus was für Gründen auch immer. Weil ich finde, das muss viel mehr auch Thema sein und es sollte erlaubt sein, darüber zu sprechen und dass man sich diese Gedanken irgendwie machen kann. Weil ich kenne viele, die immer mal wieder mit den Gedanken spielen, einfach aus verschiedenen Gründen. Und es ist aber so verpönt irgendwie, so, die hat ein Pferd verkauft, so, ja.
Ich kenne eigentlich eher so das andere, dass es eben so dieses, also ich hatte da erst heute wieder ein Telefonat drüber, weil ich mit dem Gedanken spiele, ein Pferd abzugeben und es plump gesagt auszutauschen. Also es ist ja im Endeffekt so, es würde eins gehen und eins kommen. Und dann kommt halt gleich der Satz so, ja, aber du hast doch die Fläche, du kannst sie doch behalten. Ja. Okay, Leute, also so ganz ehrlich, die steht halt ja auch nicht for free. Natürlich stehen die hier deutlich günstiger als das, was ich jetzt in einem Pensionspferdebetrieb zahlen würde. Aber nichtsdestotrotz geht da immer noch jeden Monat eine Stange Geld
für drauf. Ja, und man muss die Hufe machen und mal impfen und mal irgendwie in die Zähne schauen und so. Also, ja.
Ja, genau. Und dann denke ich mir, aber kommt halt auch noch der Aspekt drauf, wo ich mir so denke, geht es denn dem Pferd wirklich nur bei mir gut? Also das ist ja das Gleiche wie in Beritt geben. Also ich kann doch nicht mit dem Gedanken durchs Leben laufen, nur ich kann's und jemand anders kann es nicht.
Mhm.
Also so pessimistisch und möchte ich nicht durchs Leben gehen, dass ich meine, ich wäre jetzt die einzige Person, die mein oder dem Pferd, das ich vor ein paar Jahren gekauft habe, dass ich die Einzige bin, die es richtig machen kann. Also, absolut, dann könnte ich auch mein Kind nicht in den Kindergarten geben.
Und ja.
Oder in die Schule. Weil nur ich kann es, ja.
Und ich glaube, hier und da darf
meine Kinder würde ich jetzt nicht verkaufen, aber das ist ein bisschen was anderes. Also, wo ich meine, so Pferd, da habe ich ja die, ich würde sagen, diese Wahl und auch dieses, ist doch toll, dass ich mir das aussuchen kann, ob ich mit diesem Wesen meine Zeit teilen möchte oder nicht. Und wenn nicht, dann liegt es in meiner Verantwortung, jemanden zu finden, den ich als fähig erachte, das weiterhin zu tun.
Und
ich
glaube, und vielleicht sogar noch besser mit dem Pferd zu matchen. Und wo auch das Pferd ja wieder einen Mehrwert hat, ja, weil es gibt tausend Haltungsmöglichkeiten und Ställe hier auf dieser Welt, die vielleicht alles noch tausendmal besser machen, wie wir beide zusammen.
Ja.
Und es gibt auch tausend Trainer und Profis und die den Pferden noch Mehrwert liefern können, so zum Thema Beritt. Auch bei mir steht tatsächlich jetzt dann in 2026 noch ein größeres Thema mit einem meiner Pferde an, mit dem Hengst, der hat Hengstleistungsprüfung im Sommer und den werde ich tatsächlich davor auch nochmal im Beritt geben für 2-3 Monate, einfach weil ich bin kein Profi und ich will es auch gar nicht sein. Ich mache das, ne, ich habe eine Freizeitpferderasse und ich bin Freizeitreiter und am Ende auch Freizeitfahrer und ich mache es auf einem anspruchsvollen Niveau alles, aber ich bin zum Beispiel jetzt nicht der Springreiter und da gibt es Leute, die können das besser und da ist es doch nur fair, dem Pferd gegenüber zu sagen, okay, man hat Challenge XYZ, ne, ich meine jetzt gerade in diesem System, was so diese Zuchtkörungen, Hengstleistungsprüfungen anbelangt, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack, aber ich möchte mein Pferd bestmöglichst darauf vorbereiten und das kann ich jetzt im Vorfeld gut ausbilden und in dem Weg ebnen und dann ist es aber nur fair, dass da einfach nochmal ein Profi mit ihm arbeitet, wo ich positive Resonanzen habe, wo ich ganz viel Gutes gehört habe und wo ich den auch wirklich guten Gewissens abgeben kann, einfach aus dem Hintergrund zu sagen, okay, dann ist er bestmöglich vorbereitet, unabhängig dann, wie seine Leistung sein wird, aber ich habe alles in meiner Macht Stehende getan, dieses Pferd auf diese Aufgabe gut vorzubereiten und ich habe das davor noch nie gemacht und vielleicht in 3, 4, 5, 6 Jahren, wenn man wieder mal einen Hengst irgendwie vorstellt, dann weiß man, wie es geht und genau, so und das ist voll okay und genau, die Leute verdienen damit ihr Geld und haben die Erfahrung und man lernt da in jeder Situation, man lernt ja auch ganz viel dann über, man lernt nochmal neue Menschen kennen, hat nochmal einen ganz anderen Horizont. Für mich war es super spannend damals, als ich die Pferde in Norwegen noch stehen hatte. Wie läuft es da ab? Was haben andere Länder für andere Konzepte? Wie gehen die mit den Pferden? Konnte da auch ganz viel mitnehmen in den.
Ich wollte gerade sagen, gerade da oben lernst du doch so viel über die Haltung, gerade von den Norwegern.
Ja, und Fütterung,
wie die das managen.
Genau.
Ja.
Ja, und wie. Und jetzt bin ich auch so, dass ich mich nicht mehr abschrecken lasse, wenn es mal bei uns -3 Grad und Schnee hat, weil ich mir denke, okay, die da oben müssen das Ganze bei -30 Grad machen und jammern auch nicht rum. So, und es war einfach, genau, da können alle von profitieren und da muss man ein bisschen offener, glaube ich, wieder sein und auch das Gute irgendwie dann rausfischen, was man da eben mitnehmen kann. Und deswegen, ich kann es super gut nachvollziehen, deine Gedanken. Und am Ende können, glaube ich, alle nur davon profitieren. Und man kann die Pferde, ja, wenn man irgendwie jetzt merkt, die kommen da nicht an oder so, fühlen sich unwohl in einem fremden Stall. Ja, im Notfall kann
ja,
man immer
voll, aber da sehe ich genauso wie du, weil ich mir so denke, man. Also das, ich habe es vorhin so gesagt, aus dem Auge, aus dem Sinn. Ich sehe mich dann schon, das sind immer noch meine Pferde, ich sehe mich schon in der Verantwortung zu gucken, ob das da passt und so. Und ich wäre jetzt auch nicht die Person, die da gar nicht hinfährt. Und würde mir jetzt, also ich würde mir jetzt keinen Berittstall in Bayern suchen, so. Sondern schon was, wo ich sage, okay, pass mal auf, also vielleicht bin ich nicht heute da, aber ich bin morgen da. Und
kannst
ich kann
mir
was
mal
an der
einrichten.
Situation ändern oder so. Ich kann es mir einrichten, also gerade im Notfall oder sowas. Aber ich glaube, wenn man sich da ein bisschen vorher informiert und telefoniert und einen Stall, der Beritt anbietet und das auch gut und gerne macht, der wird sich auch mal für ein 10-minütiges Gespräch Zeit nehmen und meine Fragen beantworten, weil wenn das nicht drin ist, dann
ist es vermutlich auch nicht der richtige Stall.
Genau. Also mir ist durchaus bewusst, dass wir alle viel beschäftigt sind und viel zu tun haben und so, aber da denke ich mir, das ist, glaube ich, schon dabei. Und wie du richtig gesagt hast, wenn es halt da nicht passt, dann muss man halt einfach einen Haken dahinter setzen und sagen, gut, wieder um eine Erfahrung reicher. Reicher. Aber das war es halt nicht. Aber wenn ich halt auch nie irgendwas ausprobiere, dann...
Kann man nie wissen, wie es gewesen wäre. Und am Ende, ja, das ist doch das Leben, oder? Also Erfahrungen machen, egal. Also natürlich also nie zulasten des Tieres, ja, um Gottes Willen. Da sind wir, also... Das ist
aber auch das kannst du nicht verhindern. Nee. Und das finde ich immer, das ist so, wo ich mir so, ja, ich handle immer nach bestem Wissen und Gewissen, aber ich habe auch schon richtigen Bockmist gemacht. Ich habe jetzt, um Gottes Willen, bei mir hat es noch kein Pferd ernsthaft gelitten oder so, oder es ist irgendwas Schlimmes passiert, aber auch ich habe schon einfach richtig, wo ich mir so gedacht habe, so, ja, also das war jetzt nicht die glorreichste Idee. Mhm. Und dieses so, nee, also bei mir nicht, sondern es passiert halt einfach. Und manchmal ist auch einfach, wo du dir so denkst, ja, das war jetzt der dümmste Zufall, der hätte passieren können, oder der Fall, von dem du dachtest, er tritt nicht ein,
ist passiert halt eingetreten. Dann, ja, genau. Und vielleicht, ja, in 10 Jahren würde man sich denken, oh Gott, was, also geht uns ja, glaube ich, jedem oder jedem Pferdebesitzer,
Reiter. Allein wenn ich jetzt die 3,5 Jahre zurückschaue, am Anfang, was ich für ein Zinnober war und wie ich meinen Mann angewiesen habe, wie wir die Pferde richtig auf die Koppel bringen, dass da nichts passiert. Und wo ich mir heute denke, so, gut, wir sind alle high angekommen. Half darunter,
ja,
und viel Spaß. Und am Anfang war ich da wirklich total, ich kann's noch besser. Und jetzt denke ich mir so,
lass mal 5 Grad sein.
Alles nur, ja, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Deswegen, also, ja, was nicht alles relativieren soll, aber das ist halt das, was ich meine. Und das ist auch das mit dem Pferd im Beritt geben. So Käsehilfe zu suchen.
Total,
wenn man,
ja,
eine Pause braucht oder in der Sackgasse steckt. Und das machen ja auch alle Profis. Die holen sich halt dann Unterricht.
Genau.
Oder tauschen Pferde untereinander oder irgendwie sowas. Also auch wenn ich mich jetzt nicht mit einem Profi vergleichen will, aber gerade weil ich keiner bin, kann ich mir einen Profi als Hilfe suchen. Und dann reite ich Grand Prix auf ein Turnier. Nächstes Jahr.
Ja. Ja. Wenn wir mal den Schnelldurchlauf
mit zap, einem zap.
Ja. Geht's ja los.
Nein, aber wir werden sehen, wo die Reise hinführt mit denen.
Voll spannend, ja, vielleicht, ich glaube, wir werden ja jetzt dann eigentlich so einmal in der Woche Folgen veröffentlichen.
Das ist das Ziel.
Genau, das ist unser Ziel, damit wir da schon irgendwie eine Regelmäßigkeit mit reinbekommen. Und ich würde mich voll freuen, wenn wir
das... Naja, dass wir unsere Familie und Freunde einfach up-to-date halten können.
Genau, so, und nicht mehr Einzelgespräche führen müssen. Nein, Spaß, genau. Aber genau, vielleicht bist du ja in der Woche schon weiter mit deinen Gedankengängen und ich würde dann einfach da gerne gleich nächste Woche nochmal kurz anknüpfen und vielleicht, ne, oder halt uns einfach da gerne auf dem Laufen, was die Entscheidungen anbelangt.
Ob ich die nächste Woche schon nach Deutschland gekarrt habe.
Genau.
Ja. Aber mein Mann hat auch schon gleich sich informiert, ob wir das mit dem Hänger machen oder Transporter mieten.
Und?
Der hat die schon abgegeben, gedanklich. Also gut, nicht, dass der sie loswerden will. Ja. Ich glaube, der will nur eine lange Strecke LKW fahren. Aber ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Also da mache ich mir wirklich Gedanken, wenn es soweit ist. Ich hasse Hängerfahren auf lange Strecken. Aber gut, mit wem spreche ich? Jemand, der sein Pferd 25 Stunden, 48 Stunden von Norwegen nach Deutschland gefahren hat. Also von dem her.
Profis am Werk. Ich kann dir, ja, Erfahrungsberichte liefern.
Ich werde es vielleicht nicht in der Winternacht machen.
Ja, es ist besser so. Das
erzählen
wir
euch mal. Das war damals echt eine krasse Geschichte, aber das ist eine coole Geschichte, um die mal zu teilen.
Ja, das teilen
wir. Dass man nicht auch da nicht alles selber machen muss, sondern vielleicht auch manchmal Dinge abgeben kann.
Jo.
Okay, let's call it a day. Wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns, wenn ihr uns in den Kommentaren schreibt, wie ihr die Folge fandet.
Am besten eine 5-Sterne-Bewertung.
5-Sterne-Bewertung, genau.
Like, teilt und shared diesen Podcast.
Richtig, das ist wichtig.
Und in dann euren Stallgemeinschaften, Pferde, WhatsApp-Gruppen, wo es noch geht.
Das werden wir alle tun. Okay, let's call it a day. Yes. Habt einen schönen Abend.
Bis bald.
Tschüss.
Ciao.